Hallo und herzlich willkommen zu Amnesty, wir müssen reden. Ein Podcast der Hochschulgruppe Amnesty International Augsburg. Hier reden wir über verschiedenste Menschenrechtsthemen, klären euch über die Hintergründe auf und interviewen ExpertInnen. Also holt euch einen Tee und macht es euch gemütlich. Und noch als kleiner Disclaimer, die Meinungen, die in diesem Podcast geäußert werden, können eventuell von denen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International abweichen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute sprechen Alina und ich über das wichtige Thema Periodenarmut. Dafür haben wir uns Amnesty-Mitglieder Raffaela und Ramona eingeladen, die anlässlich des am 28. Mai stattfindenden Menstrual Hygiene Day mit uns zu diesem Thema sprechen. Beides sind Teil der Themengruppe von Amnesty, die sich im Besonderen mit Menschenrechtsverletzungen an Frauen beschäftigt. Raffaela ist seit anderthalb Jahren Teil dieser Gruppe und hat sich im Besonderen mit den Themen Schwangerschaftsabbrüche, gendersensible Sprache, aber auch Periodenarmut auseinandergesetzt. Ramona ist seit 2 Monaten dabei und beschäftigt sich gerade verstärkt im Rahmen ihrer Bachelor-Thesis mit diesem Thema. Wir freuen uns, dass die beiden Zeit haben, hoffen, ihr könnt jetzt genauso viel lernen wie wir und wünschen euch ganz viel Spaß.
Dann würde ich gleich mit der ersten Frage einsteigen, und zwar, was ist denn das überhaupt, also Periodenarmut?
Ja, Periodenarmut ist ein ziemlich weites Thema. Also eine Frau und alle Menschen, die menstruieren, haben im Lauf ihres Lebens im Schnitt ungefähr 500 Monatszyklen und geben im Schnitt 7.000 Euro für Bedarfsartikel rund um die Menstruation aus, also für Tampons, für Binden, aber auch für Schmerzmittel oder schmerzlindernde Maßnahmen und auch für Verhütungsmittel. Und das sind Kosten, die entstehen nur aufgrund der Tatsache, dass Frauen menstruieren. Und der Begriff Periodenarmut oder auf Englisch Period Poverty beschreibt das Problem, wenn Menstruierende sich diese Artikel einfach nicht leisten können oder nicht in dem Umfang leisten können, der eigentlich notwendig wäre. Es werden dann sanitäre Periodenartikel aus finanziellen Gründen gar nicht verwendet oder Tampons werden nicht so häufig gewechselt, wie es eigentlich aus gesundheitlichen Aspekten notwendig wäre. Und im globalen Süden kommt noch dazu, dass sanitäre Einrichtungen wie Waschbecken und Mülleimer fehlen. Es fehlt an Seife, was das Wechseln und Entsorgen von Periodenartikeln erschwert oder eigentlich unmöglich macht. Es gibt tatsächlich gerade eine neue Studie von Plan International, dass 20% der Mädchen in Indien mit Einsätzen der ersten Periode die Schule abbrechen. Und aus diesen Gründen eben und aus Scham eben diese Probleme auch nicht ansprechen.
Ja, jetzt sind ja schon erste Zahlen gefallen. Da wäre auch meine nächste Frage angeschlossen. Wer sind denn die betroffenen Personen und wie viele sind da betroffen und welche Gruppen sind dann auch besonders gefährdet, da reinzurutschen?
Also das ist tatsächlich ein globales Problem. Weltweit haben ungefähr 500 Millionen Menschen keinen Zugang zu sanitären Periodenartikeln. In Ländern mit sehr hoher Armutsrate wie Indien oder Nepal sind sanitäre Periodenartikel für die meisten Menstruierenden unerschwinglich. Tatsächlich kostet eine Binde in Indien fast dasselbe wie in Deutschland. Ein internationaler US-Konzern vertreibt weltweit Tampons und Monatsbinden. Der Jahresumsatz liegt bei 1,2 Milliarden US-Dollar für Periodenartikel und das Preisniveau ist weltweit ungefähr das gleiche. Also unsere Periode ist ein wichtiger Teil des Kapitalismus tatsächlich. Aber auch in Industrieländern wie Deutschland ist Periodenarmut ein Problem, über das bisher sehr wenig gesprochen wurde. Zum Beispiel Menschen ohne festen Wohnsitz, die begrenzten Zugang zu sanitären Einrichtungen haben und Mehrausgaben für ihre Menstruation haben. Obdachlose Frauen in Hamburg zum Beispiel benutzen die öffentlichen Toiletten, die häufig kostenpflichtig sind, entstehen Kosten. Tampons oder Binden sind nicht frei verfügbar. Und die Frauen sind auf Spenden angewiesen. Bei Hartz-IV-Empfängerinnen zum Beispiel, die bekommen den gleichen Satz für Hygieneprodukte, obwohl sie zusätzlich Periodenartikel benötigen. Also der Satz liegt aktuell bei 16,11 Euro und wird nicht erhöht. Also was eine ganz klare Benachteiligung für Frauen darstellt. Grundsätzlich kann man sagen, dass es eigentlich alle Menstruierenden betrifft, die in prekären Lebenssituationen sind oder eben ein geringes Einkommen haben und bei Bedarfsartikeln eine Entscheidung nach Priorität treffen müssen.
Ja, das ist doch auf jeden Fall zu wenig. 16,11 Euro für Periodenprodukte. Also da kommt ja dann auch noch was anderes dazu. Man braucht ja nicht nur Periodenprodukte für die körperliche Hygiene. Was ich mich jetzt gefragt habe, wenn eine Frau jetzt menstruiert und nicht genug Kapazitäten hat oder nicht genug Geld übrig hat für Periodenprodukte, kann es dann auch sein, dass Tampons oder Binden zu lange verwendet werden und dass es dann auch zu gesundheitlichen Risiken und Folgen kommt für die menstruierende Person?
Ja, absolut. Also das ist ein Problem, was auch häufig unterschätzt wird. Der gesundheitliche Aspekt, wenn Tampons nicht so häufig gewechselt werden wie üblich. Und das ist tatsächlich auch nicht nur im globalen Süden der Fall, wo viele Menstruierende gezwungen sind, auf unhygienische Ersatzartikel wie Stofffetzen, Kudung oder Plastikbeutel auszuweichen. Das führt natürlich zu bakteriellen Infektionen, was tatsächlich auch zum Tod führen kann, aber statistisch eben nicht auf Periodenarmut zurückgeführt wird. Und was du gesagt hast hier, wenn Tampons nicht häufig genug gewechselt werden, da gibt es auch Erkenntnisse, dass das toxische Schocksyndrom, also bekannt unter TSS, ist vielleicht schon mal gefallen, das kann das auslösen. Und das entsteht dadurch, dass Tampons Giftstoffe im Körper bilden, die diesen toxischen Schock auslösen, wenn die zu lange getragen werden und eben aus Kostengründen, ja, ich lasse es jetzt doch noch drin und so, passt schon. Wenn Symptome wie Fieber, Durchfall oder Kopf- und Muskelschmerzen auftreten, dann kann das natürlich sein. Es kann das ein Symptom sein für TSS.
Okay. Ja, es gibt ja mittlerweile schon andere Möglichkeiten in Form der Menstruationstasse oder waschbaren Unterhosen. Aber das ist ja dann auch keine Möglichkeit, weil die Dinge müssen ja auch sauber gehalten werden. Und ja, das ist ja dann oft wahrscheinlich auch nicht möglich.
Ja, die Menstruationstasse ist eine sehr, sehr gute Alternative. Also ich verwende die selber, aber die ist auch, die gibt es ja schon sehr, sehr lange am Markt. Also die wurde in den 30ern erfunden und ist aber komplett verschwunden vom Markt durch das Einwegtampon. Ist meiner Meinung nach eine sehr gute Alternative, aber ich stelle immer wieder fest, dass die nicht weit verbreitet ist. Also dass sie doch nicht verwendet wird, obwohl es ja auch wirklich kostensparend ist.
Ja, was, glaube ich, auch noch wichtig ist, da zu erwähnen, dass ja auch trotzdem nicht alle Personen Tampons oder auch Perioden- oder Menstruationstassen nutzen können. Also gerade aus religiösen Gründen oder auch genau mit der Kultur, mit der Umgebung oder auch allein die Zugänglichkeit, wenn die fehlt. Also das ist, glaube ich, auch noch ein großer Punkt, warum die nicht so weit verbreitet ist bis jetzt.
Ja, Geld haben wir auch schon angesprochen und also mir persönlich ging es so, dass im Internet häufig Zahlen dazu gelesen habe, wie viel Geld menstruierende Personen für die Produkte ausgeben, aber man liest auch immer über andere Summen und deswegen würde uns interessieren, wie groß, kann man dazu was sagen, wie groß die finanzielle Belastung tatsächlich ist?
Also es gibt Statistiken, dass eine Frau oder eine Menstruierende in ihrem Leben ca. 7.000 Euro ausgibt für ihre Monatszyklen. Und das ist natürlich schon eine große Summe, ne, die nicht alle zur Verfügung haben.
Ja, definitiv. Ich habe auch mir auch eine Doku dann angeschaut. Da ging es auch um den globalen Süden. Und da war sogar die Rede davon, dass sich junge Frauen prostituieren, dass sie Geld bekommen oder eben direkt Periodenprodukte bekommen, weil sie ansonsten keinen Zugang dazu haben. Wie real ist das Problem?
Genau, also das Problem ist sehr real. Es ist zwar, es sind Einzelfälle vielleicht auch, aber auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, weil die Frauen eben sehr abhängig sind von Männern in der Hinsicht auch. Und das natürlich bei einer grundlegenden hygienischen Notwendigkeit. Genau, und da ist halt oft der einzige Ausweg für Frauen, sich zu prostituieren, um eben auf den monatlichen Betrag zu kommen, um die Hygieneprodukte zu kaufen.
Also das ganze Thema hängt ja auch tatsächlich damit zu tun, dass die Menstruation, also wir hatten zum Beispiel auch zum Menstrual Health Day gestern und vorgestern Stände zum Thema Periodenarmut, haben mit ganz vielen unseren anderen Studierenden drüber geredet, und obwohl wir auch sehr viel Positives gehört haben, waren auch ganz viele Leute, leider auch Frauen, ein bisschen abgeschreckt von dem Thema und hatten nicht so Lust, so viel darüber zu hören. Und wir dachten, das hängt auch damit zusammen, dass die Menstruation einfach ein Tabuthema immer noch ist. Und die Frage an euch wäre, wieso, wenn ihr das überhaupt beantworten könnt, aber wieso ist die Menstruation immer noch so ein Tabuthema?
Also dafür gibt es relativ viele Gründe, und das fängt ja schon damit an, dass man gar nicht richtig gelernt hat, darüber zu sprechen. Also wir benutzen ja immer Decknamen oder sagen, ja, wir haben unsere Tage oder Erdbeerwoche oder roter Besuch oder keine Ahnung. Und das ist ja sehr unkonkret, und man nimmt ja die richtige Bezeichnung Menstruation gar nicht in den Mund, weil man irgendwie befürchtet, dass alle dann schreiend den Raum verlassen, und das reproduziert natürlich dann auch das Tabu. Und wenn man mal in die Werbung schaut, da wird ja natürlich auch Werbung gemacht für Binden oder Tampons, aber das Wort Menstruation wird ja auch gar nicht in den Mund genommen oder mit irgendeiner Silbe erwähnt. Und es wird immer so dargestellt, als ob es eine Last wäre oder als ob man Leiden hätte, es ist ein Frauenproblem. Und dabei geht es ja auch gar nicht nur um die Menstruation selber, also ob man jetzt blutet oder nicht, sondern es geht ja eigentlich auch um den kompletten Zyklus, der erwähnenswert ist. Und das hat natürlich auch, kann auch viele Vorteile haben, gesundheitlich, aber auch gesellschaftlich, wenn man jetzt in die Wirtschaft schaut. Genau, gibt es ja auch Nachweise, dass eben man viel produktiver ist in manchen Phasen des Zyklus.
Ja, total auch. Wir hatten uns auch drüber in der Gruppe unterhalten, dass bis vor kurzem, glaube ich, kein Hersteller in der Werbung rote Flüssigkeit benutzt hat, sondern immer diese komische blaue Flüssigkeit, weil immer das herkommt. Und ich glaube, ein Hersteller hat das jetzt vor kurzem geändert, aber sonst halt auch keiner. Genau, und wir haben uns auch drüber unterhalten, dass es so unfassbar große Unaufgeklärtheit, vor allem von Menschen, die eben nicht menstruieren, gibt, dass man denkt, jetzt ganz übertrieben, eine Frau blutet 5 Liter im Monat oder so. Solche Sachen haben wir halt tatsächlich gehört. Also dann haben wir uns gefragt, inwieweit hängt diese Stigmatisierung auch damit zusammen, dass Leute halt einfach so unfassbar unaufgeklärt zu dem Thema sind.
Ja, also das beginnt ja eigentlich schon in der Schule. Also wenn man jetzt mal an den Sexualunterricht denkt, zum einen wird selten aufgeklärt über Menstruation, aber zum anderen ist natürlich auch, dass Mädchen und Jungen getrennt werden. Und das wird auch von Herstellern, die eben Menstruationsprodukte vermarkten und vertreiben, auch empfohlen, so bei den gestellten Lernmaterialien, dass eben eine, ich nenne es jetzt mal, abgesicherte Gesprächsatmosphäre herrscht. Aber es ist nun mal so, dass halt jeder Mensch, egal welches Geschlecht, die Gesellschaft formt zu dem, was sie ist. Und wenn Mädchen lernen, dass die Periode ein Geheimnis unter Frauen ist, dann wird es auch als solches behandelt. Und wenn Jungs vor dem weiblichen Zyklus eben erfolgreich verborgen werden, also wenn die gar nicht darüber aufgeklärt werden, wie können die dann später im Leben irgendwie als Personalleiter, Gesundheitsminister, Forscher oder als Ärzte, Lehrer überhaupt dem Thema Beachtung schenken, wenn die überhaupt gar kein Bewusstsein dafür haben und wenn sie denken, es existiert schlichtweg nicht oder es ist halt so ein Geheimnis und ist natürlich auch dann mit negativen Stereotypen behaftet.
Ja, total.
Da hätte ich vielleicht noch eine Anschlussfrage daran. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt zu weit geht. Aber ich habe mich gefragt, Schulpolitik ist ja auch immer Landespolitik, und ist es dann tatsächlich immer so, dass Mädchen und Jungs bei Sexualkundeunterricht getrennt werden, oder ist es jetzt was bundeslandspezifisch? Weil ich habe mich überlegt, ob das bei mir der Fall war, und ich kann mich leider nicht mehr so ganz erinnern, ich bin in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, aber ich habe jetzt mal von meinen Kolleginnen in Bayern auch gehört, dass die das auch erwähnt haben. Also frage ich mich, ist das jetzt was Bayerisches? Wenn du das überhaupt beantworten kannst, das ist jetzt sehr spezifisch.
Ja, also ich glaube, das ist schon deutschlandweit, dass man sagen kann, dass die meisten eigentlich beim Aufklärungsunterricht getrennt werden. Also ich kann mich noch erinnern, als ich in der Grundschule war, da wurden wir auf jeden Fall in 2 Gruppen getrennt. Und von meinen MitschülerInnen oder auch jetzt KommilitonInnen, dass bei denen das auch so war. Ich bin auch in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, deswegen kann ich es jetzt natürlich auch nicht auf ganz Deutschland beziehen, aber von meinen ganzen Freundinnen, ja, bei denen war das genauso. Also ich schätze mal, ja, dass das schon noch weit verbreitet ist auf jeden Fall.
Vielleicht können wir ja noch über diese Frage, wie erreichen, also wie könnten wir Entstigmatisierung erreichen, beziehungsweise, vielleicht hast du es schon beantwortet, aber vielleicht nochmal.
Genau, ich glaube, so runtergebrochen muss es einfach eine Aufklärung geben, die eben greifbar und auch geschlechterübergreifend stattfindet. Und in den letzten Jahren ist ja auch der Menstruationsaktivismus ganz stark geworden und hat zugenommen. Aber was, glaube ich, wichtig ist, was ihr jetzt ja auch schon gemacht habt bei den Ständen, dass man einfach offen und ohne Scham über die Periode einfach redet, das Thema anspricht, auch keine Decknamen verwendet. Und genau, ich glaube, das hilft schon mal, so die gesellschaftlichen Regeln irgendwie aufzuheben und genau da halt die Haltung einfach zu ändern. Ja.
Seht ihr da jetzt in gewisser Weise auch ja, so Bildungseinrichtungen in der Pflicht, dass es einfach mehr thematisiert wird? Also gerade auch im Sexualkundeunterricht, dass man nicht in menstruierende Personen und nicht menstruierende Personen aufteilt? Oder seht ihr das in der Erziehung? Oder?
Ja, das finde ich ist sehr schwer zu beantworten, weil ja die ganzen Modelle sehr unterschiedlich sind. Also wenn man Familien anschaut, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich und komplex. Auch wie viel Zeit die Eltern haben, wie vielleicht aus was für einem Hintergrund die Eltern selber kommen, so wie die selber aufgeklärt wurden, wie die dem Thema gegenüberstehen. Und also die Bildungseinrichtungen oder gerade Schulen klären ja schon auf. Also da gibt es ja schon Sexualunterricht zumindest. Und da würde es sich sehr anbieten, das einfach mit aufzunehmen und genau das einfach auf die Agenda zu setzen und zum Thema zu machen. Also da könnte man ja super anknüpfen, weil man ja eh schon in den Themen drin sind oder drin ist. Ja,
ja, das sollte dann definitiv reformiert werden. Die unterrichten wahrscheinlich immer noch genauso wie 1980.
Wir haben uns auch gefragt, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, war ja die aktuellste Entwicklung, dass der Steuersatz von 15% auf 7% für Menstruationsprodukte gesenkt wurde. Und dann haben wir uns gefragt, wieso hat das so lange gedauert, diese Unterstufung zu machen und wieso sind es immer noch 7%?
Ja, also das ist eine echt gute Frage. Das, also der reduzierte Mehrwertsteuersatz, der wurde 1963 in Deutschland eingeführt für lebensnotwendige Bedarfsartikel. Das war damals der Beweggrund. Leider wurden Periodenartikel damals nicht mit einbezogen. Also obwohl unsere Periode ja kein Zustand ist, den wir uns von Zeit zu Zeit mal gönnen. Also es hat nur 57 Jahre gedauert, Tampons als lebensnotwendige Artikel anzukennen. 2020 hat Deutschland eben den reduzierten Mehrwertsteuersatz eingeführt, aber auch nur aufgrund von vielen Petitionen. Und eine Petition, die hat es geschafft, diese nötigen 50.000 Stimmen zu bekommen, um in diesen Petitionsausschuss das Thema reinzubringen. Und dann ist Anfang 2020 der Satz auf 7% gesenkt worden für Periodenartikel. Und das muss man sich mal vorstellen, das hat 57 Jahre haben wir dafür gebraucht, das anzuerkennen. Wo andere Länder schon auf 0% gesenkt haben, wie UK, Spanien, Kanada und auch Australien. In vielen Ländern wird bereits über kostenlose Periodenartikel oder über Periodenurlaub, das Stichwort Menstrual Leave, diskutiert. Während da in Deutschland leider noch sehr wenig passiert, abgesehen von Petitionen an Hochschulen oder die Aktionen, die ihr macht und euch für kostenlose Periodenartikel einsetzt. Ja, da ist Deutschland leider noch ein bisschen hinten dran.
Ja, total. Das spiegelt eigentlich auch nur die Haltung gegenüber der Menstruation wider irgendwo. Ja, wir hatten auch vor kurzem eine Aktion an der Uni, wir hatten auch kostenlose Periodenprodukte eben anlässlich dem 28.05. ausgestellt, also in den klassischen Männer- und auch Frauentoiletten. Und die wurden dann aber relativ schnell entfernt. Und Es kam dann halt auch in der Gruppe die Diskussion auf, wieso jetzt? Und dann war auch das Thema darüber, dass viele nicht menstruierende Personen unsere Periodenartikel ja auch mit Rasierprodukten vergleichen und dass es ja deshalb dann unfair wäre, wenn menstruierende Personen Tampons und Binden for free bekommen würden, aber zum Beispiel keine Rasierklingen oder so.
Ja, das ist immer so das Argument, was kommt dann, Tampons gratis sein sollen für Menstruierende. Was ist dann mit den Rasierern für den Männern? Also ich sag mal, das Thema Menstruation ist ein größeres Thema als die Kosten für Periodenartikel. Also ich denke, es geht vor allem darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die Menstruation und die Benachteiligungen, die daraus entstanden sind. Wir haben uns ja nicht ausgesucht zu menstruieren, aber es ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Jeden Monat haben wir die Kosten für die Periodenartikel. Wir schleppen uns zur Arbeit oder in die Schule, obwohl wir uns schlecht fühlen und eigentlich wesentlich schlechter als bei der letzten Erkältung, die wir vielleicht hatten, weil Periodenbeschwerden so in Anführungszeichen halt als normal gelten und keine Auszeit rechtfertigen, weil sie einfach dazugehören. Ja, und ich denke, das Thema Menstruation und Periodenarmut ist ein sehr mächtiges Thema, weil es alle Frauen betrifft und alle Menstruierenden haben schon mal Diskriminierung erfahren, nur aufgrund der Tatsache, dass sie menstruieren, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich denke, man kann Rasierer für Männer nicht mit Periodenartikeln vergleichen. Also kein Mann wird diskriminiert, weil ihm ein Bart wächst oder der wachsende Bart verursacht auch keine Schmerzen oder schränkt nicht im Alltag ein.
Ja, absolut. Der Vergleich hinkt.
Ja, total. Ich habe an dem Kontext auch zu der Aktion, dass wir diese Periodenprodukte in den Toiletten hatten und dass die vor allem sofort aus den Männertoiletten entfernt wurden. Also Frauentoiletten waren die tatsächlich noch ein bisschen länger da drin, aber aus den Männertoiletten wurden die sofort entfernt. Leider wahrscheinlich aber auch nicht rüber zu den Frauen. Und es war dann halt auch so eine Sache, dass es halt nicht verstanden wurde, warum die jetzt auf den Männertoiletten sind. Aber für uns, wir haben halt an Trans-Personen gedacht, die menstruieren, die zur Uni gehen, und dann kommt ja auch dieses Problem hinzu, dass zum Beispiel in Männertoiletten meistens keine Mülltonnen in den Klos gibt und solche Sachen, worüber wir uns auch viel unterhalten haben. Ja, also da wie bei fast allen Problemen ist es auch mal wieder eine große Intersektionalität, die dazu irgendwie zusammenkommt mit vielen verschiedenen Diskriminierungsformen. Habe ich mir jetzt nur noch so zu dem Thema gedacht. Aber jetzt hatten wir vorher kurz mal Indien angesprochen und den internationalen Kontext, und darauf würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen zurückkommen. Welche Rolle denn besonders im internationalen Kontext Periodenarmut spielt und vor allem, wenn wir jetzt von Deutschland weggucken in den globalen Süden?
Also Menschen, die in einkommensschwächeren Ländern leben, also genau eben in Teilen des globalen Südens zum Beispiel, die sind auf jeden Fall stärker von Menstruationsarmut betroffen. Und Untersuchungen zeigen auch, dass viele Arbeitsplätze zum Beispiel unzureichende Bedingungen haben, also fehlende Toiletten oder sauberes Wasser oder kaputte Waschbecken, keine Mülleimer etc. Und das führt natürlich dann auch zu Fehltagen am Arbeitsplatz, und zudem kommt aber auch, dass eben der Zugang zu Menstruationsprodukten wie Binden und Tampons von Land zu Land stark variiert, und da können dann eben Menschen sich nicht so schnell oder können die Produkte dann nicht so oft wechseln, wie es vielleicht notwendig wäre, haben wir auch vorhin kurz drüber gesprochen, und müssen sich dann eben aushelfen mit irgendwie alten Lumpenzeitungen oder Hühnerfedern oder so, was natürlich auch ganz stark gesundheitliche Risiken mit sich bringt.
Ja, vielleicht kannst du nochmal elaborieren, was dort vielleicht speziellere, also wir hatten ja vorher schon mal dieses Prostitution, was kurz aufkam für Periodenprodukte, aber vielleicht noch andere Sachen, die dort ganz andere Herausforderungen sind, die es jetzt, also es ist ja auch so ein bisschen angeklungen, aber vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, also in Deutschland, genau.
Ja, genau. Also ich glaube, dass im globalen Süden auf jeden Fall die Tabuisierung, Stigmatisierung sehr, sehr weit verbreitet ist und viel, viel stärker zu spüren ist, wie jetzt in Deutschland zum Beispiel. Und das sieht man ja allein schon, wenn junge Mädchen nicht in die Schule gehen dürfen oder können, und daraufhin laufen sie halt dann auch Gefahr, finanziell abhängig zu werden und eben früher zu heiraten, vielleicht sogar ungewollt schwanger zu werden. und in der Konsequenz daraus dann eben auch ihre Kinder in einem höheren Armutsrisiko gegenüberstehen. Und genau, somit ist den menstruierenden Personen eben das Recht auf Bildung sehr, sehr beschränkt nur gegeben und genau die soziale und finanzielle Unabhängigkeit hat dann eben auch große Folgen für die Wirtschaft, kann man auch so sehen, oder eben dann auch für die einzelnen Personen an sich.
Ja, die Folgen scheinen dann auch weitreichender zu sein, als man es überhaupt irgendwie denkt. Ja, wir haben jetzt schon über viele verschiedene Aspekte gesprochen, aber vielleicht könnt ihr einfach nochmal zusammenfassen, gerade auch für unsere HörerInnen, was man tun kann, welche Maßnahmen kann man treffen oder was kann man einfach auch selber im Alltag besser machen, dass auch die Stigmatisierung von Menstruation weniger wird.
Ja, also Alltag ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Also ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass über das Thema Menstruation gesprochen wird, um eben das Tabu zu brechen. Es sollte sich niemand mehr unwohl fühlen müssen, über die Periode zu sprechen, weder für Menstruierende noch für Nicht-Menstruierende. Ich denke, wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen besseren Sexualkundeunterricht an Schulen, was Ramona ja vorhin auch schon gesagt hat, und das nicht nur im globalen Süden, sondern auch in einem Land wie Deutschland. Und Jungen sollten genauso über die Menstruation aufgeklärt werden wie Mädchen in der Schule und im Elternhaus. Aber die Schule hat da ja einen Bildungsauftrag, wenn das Elternhaus das vielleicht nicht bereitstellt. Und ja, und zum anderen ist unsere Periode eben Teil des internationalen Kapitalismus der Konzerne, die Periodenartikel herstellen. Ich denke, wir brauchen da wirklich staatliche Maßnahmen, die den Zugang zu sanitären Periodenartikeln für alle zugänglich machen, wie die kostenlose Verteilung in öffentlichen Gebäuden, wie das ja zum Beispiel Schottland jetzt sehr progressiv vorgemacht hat. Im globalen Süden ist der Zugang zu sanitären Einrichtungen ein wichtiges Thema im Kontext Periode, wie Ramona auch gerade ja schon erläutert hat. Es muss dafür gesorgt werden, dass Waschbecken da sind, dass Seife da ist, dass Mülleimer in Schulen da sind und an Arbeitsplätzen zur Verfügung stehen. Melanie, du hast ja auch gerade gesagt, es sind keine Mülleimer auf den Männertoiletten an der Uni. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, und zum anderen, in einigen asiatischen Ländern gibt es schon sehr, sehr lange den Menstrual Leave, was ja gerade in Spanien diskutiert wird. Ja, bei diesem Thema geht es ja eigentlich nicht, wie viele denken, die das so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Es geht ja eigentlich nicht nur um zusätzliche Urlaubstage für Menstruierende, sondern um die Anerkennung, dass die Periode sehr schmerzhaft sein kann und keine flaue Entschuldigung, um einen Tag frei zu machen und zu Hause zu bleiben. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, Periode ist insgesamt ein politisches Thema und wir müssen das natürlich auch von unseren PolitikerInnen einfordern.
Das war Amnesty, wir müssen reden, ein Podcast der Hochschulgruppe Amnesty International Augsburg. Weitere Informationen, Links und unsere sozialen Netzwerke findet ihr in der Beschreibung.